Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Der August hat begonnen und mit seinem Ende soll auch das 9-Euro-Ticket auslaufen. Doch wie bei vielen ursprünglich temporären Lösungen steht eine Verstetigung im Raum. 365-Euro-Ticket, 69-Euro-Ticket, 29-Euro-Ticket. Die Vorschläge sind zahlreich und werden debattiert. Wir berichten gleich darüber und ebenfalls über die damit verbundene Energiespardiskussion. Weiter beschäftigt uns der Brand im Berliner Grunewald und wie immer blicken wir auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine sowie auch auf den ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Im Studio ist heute Detlef Karg. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Damit kommen wir zu unserem ersten Thema. Wie soll es weitergehen mit dem 9-Euro-Ticket bzw. wie sollten mögliche Nachfolgemodelle finanziert und ausgestaltet werden? Eines ist klar, da wo heute Nahverkehrsverbindungen fehlen, etwa in ländlichen Gebieten, weil sie sich nicht rechnen, werden sie mit einem deutlich rabattierten Pauschalpreis auch nicht entstehen. Andererseits werden stark besetzte Regionalzüge, die auch schon vor dem 9-Euro-Pauschalpreis voll waren, nicht einfach so durch die Bahn verstärkt werden können. Christopher Jänert mit dem Stand der Diskussion.
Bund und Länder diskutieren weiter über einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket. Für die Bundesländer spricht die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz Maike Schäfer aus Bremen, Mitglied der Grünen. Sie fordert in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland klare Ansagen vom Bund. Wenn Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, schon im September ein Nachfolgeticket am Start haben wolle, dann sollte er schleunigst liefern, sagt Schäfer. Die Bundesländer seien grundsätzlich bereit, es fehlten aber noch Fakten vom Bund. Darunter seien zum Beispiel die Fragen nach dem Ticketpreis oder ob es deutschlandweit gültig sein soll. Vor allem aber, welchen Anteil übernimmt der Bund, was sollen die Länder bezahlen? Die Bundesländer zeigen sich also bereit. Das Bundesverkehrsministerium würde sich einer Lösung wohl auch nicht unbedingt verschließen. Minister Wissing will allerdings noch abwarten, bis Daten über die Nutzung des 9-Euro-Tickets vorliegen. Also vor allem darüber, ob es seinen Zweck erfüllt. Das könnte im November der Fall sein. Allerdings, Bund und Länder wollen noch in diesem Monat gemeinsam beraten, wie es ganz grundsätzlich weitergehen könnte. Die Grünen haben mittlerweile einen Plan vorgelegt, wie sie sich die Nachfolge für das 9-Euro-Ticket vorstellen. Darin ein bundesweit gültiges Ticket für 49 Euro und eine regionale Variante für 29 Euro. Der Vorschlag für die Finanzierung: Die Grünen wollen die pauschale Versteuerung von Dienstwagen abschaffen. Das ergebe Mehreinnahmen für Bund und Länder, die dann in die Finanzierung der Tickets fließen könnten, heißt es. Allerdings, wie hoch die Mehreinnahmen sein sollen, geht aus dem Papier nicht hervor. Der Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP zeigt sich im Interview mit der dpa entsprechend skeptisch. Die Pläne bezeichnet er als linke Polemik. Aus seiner Sicht würde das dazu führen, dass Millionen Menschen ein Fahrtenbuch führen müssten, ohne dass dabei mehr für den Staat herauskäme. Der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion Bernd Reuter ging in seiner ersten Reaktion auf den grünen Vorschlag sogar noch weiter. Einmalige Subventionen für ein 9-Euro-Ticket nicht mit der FDP und es werde keine direkte Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket geben. Ausgeschlossen ist damit eine mittel- oder langfristige Nachfolgeregelung zwar nicht, eine schnelle Einigung ist aber aktuell nicht in Sicht.
Soweit Christopher Jänert. Wie soll es generell weitergehen mit den vielen Anforderungen an die Deutsche Bahn? Vor allem eines zeigt sich in der Realität sehr deutlich. Sobald irgendwo eine Bahnstrecke ausgebaut werden soll, regt sich kommunaler Widerstand, gibt es Klagen aller Art dagegen. Das ist nicht nur beim Neubau der Bahnverbindung durch den Fehmarnbelt nach Dänemark so, sondern auch bei anderen Bahnprojekten, wie etwa dem Neubau einer Schnellfahrstrecke von Hamburg und Bremen nach Hannover. Alle wollen Fortschritt, aber möglichst nicht vor der eigenen Haustür. Wie also weiter mit der Bahn? Jan Zimmermann geht diesem Thema in seinem Bericht nach.
Dieses Geräusch lässt aufatmen. Die Türen schließen, der Zug fährt ab. Im besten Fall pünktlich und ohne Störungen. Das alles sollte selbstverständlich sein, ist es aber nicht. Und der Bundesverkehrsminister brachte es kürzlich auf den Punkt.
So wie es ist, kann es nicht bleiben.
Für Volker Wissing ist das Schienennetz und damit die Infrastruktur das Hauptproblem.
Sie wurde jahrelang vernachlässigt und durch eine Unterfinanzierung und politische Versäumnisse an ihre absolute Grenze gebracht.
Die Folgen bekommen Bahnfahrer fast täglich zu spüren. Nur etwa 69% der Fernzüge kamen im ersten Halbjahr nach Zeitplan an. Veraltete Gleise, marode Technik, hunderte Baustellen, die Liste der Probleme ist lang. Hinzu kommt, dass immer mehr Menschen mit der Bahn fahren und der Verkehr auf der Schiene zunimmt, erklärte Bahnchef Richard Lutz vor der Hauptstadtpresse.
Das Zusammentreffen von immer mehr Verkehr auf einer ohnehin schon knappen und durch Bautätigkeit noch zusätzlich eingeschränkten Infrastruktur führt zu immer mehr Engpässen, Staus und Verspätungen, die massive Auswirkungen auf alle Fahrgäste und Güterverkehrskunden haben.
Das System droht zu kollabieren. Bahnchef Lutz versucht nun gegenzusteuern und plant, das Schienennetz in ein Hochleistungsnetz umzubauen. Dafür sollen Baustellen in einem bestimmten Streckenabschnitt besser gebündelt werden. Nach dem Motto, einmal groß und richtig bauen, statt in Häppchen. Gleise und Technik sollen dabei nicht nur repariert, sondern modernisiert und leistungsfähiger werden. Und das Streckennetz wird ausgebaut, kündigt Lutz an. Dem Bahnchef sitzt der Verkehrsminister im Rücken. Volker Wissing will das staatseigene Unternehmen neu aufstellen, Strukturen verändern und vor allem mehr Einfluss nehmen. In seinem Ministerium hat der FDP-Politiker eine Steuerungsgruppe Deutsche Bahn eingerichtet, die direkt an ihn berichten soll. Viele gute Pläne.
Aber das löst ja beileibe nicht die ganzen Probleme, die wir haben. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs.
Sagt Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene, ein Bündnis von Verbänden und Unternehmen aus der Eisenbahnbranche. Neben dem Streckenausbau müssten viele bisherige Verbindungen endlich elektrifiziert und digitalisiert werden, so Pflege. Doch weder dafür noch für die bereits angekündigten Maßnahmen habe der Bund genügend Geld eingeplant. Allein den Investitionsstau der vergangenen Jahre beziffert die Bahn auf 60 Milliarden Euro. Außerdem, das Unternehmen versinkt in Schulden, trotz erster Gewinnmeldungen nach der Corona-Krise. Die Ampelregierung hat im Haushalt 2023 2 Milliarden Euro für den Aus- und Neubau des Schienennetzes vorgesehen. Zum Vergleich, in Bundesstraßen und Autobahnen fließen fast 4 Milliarden, also doppelt so viel. Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene.
Das ist ein eklatanter Widerspruch zur Koalitionsvereinbarung, wo sich die Koalitionäre versprochen haben, sie wollen erheblich mehr Geld in die Schiene als in die Straße investieren.
Bundesverkehrsminister Volker Wissing weist diese Kritik von sich. Die Kehrtwende der Bahn sei finanziell gesichert.
Soweit Jan Zimmermann. Glaubt man den allgemeinen Prognosen, dann steht Deutschland und auch Europa ein zumindest politisch heißer Winter bevor. Was, wenn die unterschiedlichen Gasverbraucher gegeneinander ausgespielt und immer mehr private Rechnungen nicht bezahlt werden können? Schon jetzt werben Linke und AfD für ein Ende der Sanktionen gegen Russland und verweisen, technisch gesehen gar nicht zu Unrecht, darauf, dass die neu fertiggestellte Pipeline Nord Stream 2 bereits mit Gas befüllt ist. Wie viele Windungen und Wendungen die Debatte noch nehmen wird, weiß niemand. Gudula Geuter mit dem aktuellen Stand.
Mehr Importe, weniger Verbrauch. Geht es nach dem Chef der Bundesnetzagentur, dann ist beides nötig, um eine Gasmangellage im Winter noch abzuwenden. Der Welt am Sonntag sagte Klaus Müller, die Gasweiterleitung an andere Länder müsse reduziert, der Ankauf erhöht werden. Und Verbraucher in Deutschland müssten wesentlich mehr Energie einsparen als bislang, mindestens 20%. Andernfalls trete die Mangellage schon im Dezember auf oder aber es gäbe am Ende der Heizperiode niedrige Füllstände. Um solche Einsparungen zu erreichen, hält Müller auch verordnete Einschränkungen für möglich. So sei es denkbar, nur noch zu erlauben, dass einzelne Teile der Wohnung beheizt werden. Auch die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Ramona Popp, fordert zum Energiesparen auf. Sie sagte der Rheinischen Post, alle müssten sich ins Zeug legen. Industrie, Handel, Gewerbe, öffentliche Hand und private Haushalte. Allerdings, so kritisierte sie, scheiterten viele Verbraucherinnen und Verbraucher bei dem Versuch, mit technischen Maßnahmen ihren Gasverbrauch zu senken, an Handwerkermangel. Sie sieht hier die Bundesregierung in der Verantwortung. Verbindliche Energiesparziele will derweil der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Matthias Miersch sehen. Dem Tagesspiegel sagte er, nötig sei ein Energiespargipfel im Kanzleramt, bei dem Kommunen, Länder und der Bund verbindliche Einsparziele festlegten. Dabei wird für Unternehmen und Verbraucher das Gassparen im eigenen Interesse immer wichtiger werden, auch wegen der geplanten Gasumlage, deren Höhe noch nicht feststeht. Ab Oktober können Gasimporteure demnach 90% ihrer Mehrkosten weitergeben, die durch die Ausfälle von russischem Gas und die dadurch nötige Ersatzbeschaffung entstehen. Die so belasteten Stadtwerke oder Energieversorger können die Steigerungen an die Endkunden weitergeben. Im Deutschlandfunk rechtfertigte der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Stefan Wenzel, die Maßnahme.
Diese Umlage soll vor allen Dingen verhindern, dass die Lieferketten zusammenbrechen, dass es zu Insolvenzen kommt, dass die Altverträge, die oft noch viel geringere Preise haben als der Spotmarkt, dass die verloren gehen. Und deswegen trägt diese Gesamtmaßnahme dazu bei, die Belastung der Verbraucherinnen und Verbraucher zu dämpfen. Das muss man im Zusammenhang sehen.
Nach wie vor bleiben Fragen offen, etwa die, ob auch Endkunden belastet werden können, die Festpreise vereinbart haben. Wenzel reagiert abwartend auf Forderungen von Energieunternehmen.
Die sagen jetzt, wir wollen zusätzlich eine Anpassungsmöglichkeit. Das wird auch geprüft. Aber erstmal, sage ich mal so, ist jeder, der so einen Vertrag angeboten hat, auch selber dafür verantwortlich, das gegenüber seinen Kunden dann noch umzusetzen.
Besonders umstritten ist, dass eine solche Umlage für die Verbraucher schlicht als Preiserhöhung wirkt und damit auch darauf Mehrwertsteuer anfallen müsste. Kritik kam hier unter anderem aus der Opposition. Zuständig ist Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP. Auch der Grünen-Politiker Wenzel dämpft aber die Erwartungen.
Das sind die Regeln, die in der Europäischen Union für Mehrwertsteuer gelten. Und der Finanzminister prüft jetzt, was sich in diesem konkreten Fall da machen lässt. Aber die Umlage selber ändert nichts an den Steuerregeln.
Die Ampelkoalition hat weitere Entlastungen in den Raum gestellt. Die FDP kann sich Änderungen bei Pendlerpauschale und kalter Progression vorstellen. Der SPD-Politiker Miersch erneuert die Forderung nach einer Übergewinnsteuer zur Finanzierung von Entlastungen, ebenso wie der grüne Fraktionsvize Andreas Audretsch. Konkret auf die Gaspreise bezogen, kann sich Wirtschaftsstaatssekretär Wenzel vorstellen, zum Beispiel die Preiskurve so zu verändern, dass die ersten Kilowattsteuern besonders günstig statt besonders teuer sind. Verbraucherschützerin Ramona Popp fordert Entlastungen vor allem für Geringverdiener mit Wirksamkeit schon im Oktober.
Soweit Gudula Geuter. So manches grüne Vorhaben leidet in diesen Kriegswochen und Monaten unter Realitäten der Weltpolitik. Wobei man schon fragen darf, ob es erst eines Krieges bedurfte, damit ein Projekt wie die Stilllegung landwirtschaftlicher Flächen ausgesetzt wird. Auch ohne den Angriffskrieg in der Ukraine ist es sicher eine Überlegung wert, Ackerfläche, die bekanntlich nicht vermehrbar ist, für die Lebensmittelproduktion einzusetzen. Das sieht jetzt auch Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir so. Uwe Jahn berichtet.
Auf Agrarflächen, die eigentlich ab 2023 ungenutzt bleiben sollten, um den Artenschutz zu fördern, soll jetzt weiter Getreide angebaut werden dürfen. Damit folgt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen einer Entscheidung der Europäischen Kommission. Das Ziel: Ernährungssicherheit und eine Beruhigung der Märkte, nachdem die Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine den Welthandel mit Getreide unter Druck gebracht hatten.
Wir wollen einen Beitrag leisten, um den Hunger, der bereits besteht, der sich durch Corona, der sich durch den schrecklichen Angriffskrieg von Putin gegenüber der Ukraine noch mal verschärft hat, um dazu einen Beitrag zu leisten. Darum ist klar, es geht nicht um Futterpflanzen, sondern es geht ausschließlich um die menschliche Ernährung. Darauf habe ich die Ausnahme auch begrenzt.
Laut Özdemirs Ministerium kann nun mehr Getreide produziert werden, und zwar bis zu 1 Million Tonnen. Dazu trägt auch bei, dass die Vorgabe zur Fruchtfolge ausgesetzt wird. Damit kann auf den Äckern jetzt also doch in 2 aufeinanderfolgenden Jahren beispielsweise Weizen angebaut werden. Zunächst hatte der Bundeslandwirtschaftsminister sich gegen die Aussetzung der Vorgaben ausgesprochen. In einer ersten Reaktion begrüßte der Deutsche Bauernverband das Einlenken des Ministers. Verbandspräsident Joachim Ruckwied sagte, die Entscheidung sei überfällig und komme in letzter Minute. Eine Aussetzung für 1 Jahr sei sicher nicht ausreichend. Cem Özdemir dagegen betonte, die Ausnahme gelte ausdrücklich nur für das Jahr 2023.
Soweit Uwe Jahn, und wir bleiben zwar nicht mehr politisch, aber geografisch in der Hauptstadt. Im Berliner Grunewald dauern die Löscharbeiten auf dem in Brand geratenen Munitionssprengplatz weiter an. Die aktuelle Lage schildert uns jetzt an Christine Schenten.
Im blauen, gepanzerten Einsatzwagen fuhr der Sprengmeister der Berliner Polizei heute immer wieder über den Sprengplatz mitten im Grunewald. Er war der Einzige, der diesen Bereich überhaupt befahren durfte. Hier herrschten zeitweise bis zu 700 Grad. Am Rand des Sprengplatzes kam es immer wieder zu kleineren Bodenbränden. Die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr konnten sich diesem Sprengplatz nur sehr vorsichtig nähern, sagt ihr Sprecher Thomas Kirstein.
Alle Arbeiten, die dort am Sprengplatz durchgeführt werden, von den Fachexperten, von der Polizei Berlin und auch jetzt im Randbereich von Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr, sind gefahrenbehaftet. Und es bedarf hier einem besonnenen, ruhigen Vorgehen, damit wir diese Einsatzkräfte nicht gefährden.
Auf dem Sprengplatz liegen 25 Tonnen Munition, darunter mehrere Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Zwei lösten sich gestern durch eine Explosion aus ihren Sicherungen und liegen nun ungeschützt auf dem Sprengplatz. Zwei Löschroboter aus Niedersachsen sind seit Stunden im Einsatz, um diese Bomben zu kühlen. Mit Erfolg. So der Landesbranddirektor der Berliner Feuerwehr, Carsten Homrickhausen.
Wir haben in Abstimmung mit allen Verantwortlichen in der letzten Lagebesprechung entschieden, dass wir jetzt in einem ersten Schritt die Bahnlinie, die ja bisher auch gesperrt war und den entferntesten Verkehrsweg darstellt, dass wir die jetzt freigeben können.
Die Autobahn Avus wird aber noch den ganzen Tag und die Nacht gesperrt bleiben. Sie reicht bis zu 600 Meter an den Sprengplatz heran. Auf der Autobahn fahren auch immer wieder die Wasserwerfer und Einsatzwagen der Berliner Feuerwehr. Sie muss frei bleiben, bis die Lage am Grunewald weitestgehend sicher ist. Nochmal Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein.
Man muss sagen, ein brennender Sprengplatz mit Kampfmitteln und Munition, es gibt wenig, was noch gefährlicher sein kann. Wir haben ja aber großes Glück, dass die Wohngegend ja weit weg war. Das hat uns als Feuerwehr zumindest nicht in die Situation bringen müssen, dass wir hier Menschen retten und evakuieren mussten in einem Gefahrenbereich von Kampfmitteln.
Die Berliner Feuerwehr spricht vom gefährlichsten Einsatz seit dem Zweiten Weltkrieg und geht davon aus, hier noch mehrere Tage beschäftigt zu sein. Erst wenn der Sprengplatz wieder absolut sicher sei, werde man sich hier auch mit den Ursachen für den Waldbrand beschäftigen können, so das LKA hier heute. Der Sprengplatz selbst soll stark verwüstet worden sein. Mehrere Gebäude seien abgebrannt. Zwischenzeitlich hat es auf einer Fläche von 50 Hektar im Grunewald Brände gegeben. Und wie viel Wald dabei zerstört wurde, das wird sich erst noch zeigen, wenn die Brände gelöscht sind.
Über die Lage im Grunewald war das an Christine Schenten. Aus den verschiedenen Frontabschnitten in der Ukraine werden heute unvermindert Kampfhandlungen gemeldet. Was sich in den sozialen Medien dazu teils auch mit bewusst katastrophalen Ausschmückungen abspielt, damit startet Marius Reichert seinen heutigen Lagebericht.
Wer den Krieg in sozialen Netzwerken verfolgt, dem begegnen schnell Schreckensmeldungen. Das Atomkraftwerk Saporischschja, Europas größtes, explodiert. Eine radioaktive Wolke steige empor. All das nicht verifizierbar und zum Glück nicht wahr. Was klar ist, das von Russland besetzte AKW wurde gestern von Artillerie beschossen. Ob von Russland oder der Ukraine, darüber gibt es Diskussionen. Der ukrainische Präsident Zelensky erklärte in seiner nächtlichen Videoansprache, Russland habe das AKW-Gelände selbst angegriffen. Russland sollte allein schon für den Beschuss eines Kernkraftwerks zur Verantwortung gezogen werden. Und dies ist nicht nur ein weiteres Argument für die Anerkennung Russlands als Staat, der den Terrorismus fördert. Es ist auch ein Argument für die Anwendung harter Sanktionen gegen die gesamte russische Atomindustrie. Aus Russland, Dementi. Am Mittag trat der Sprecher des Verteidigungsministeriums vor die Presse. Igor Konaschenkov erklärte, dass es Angriffe auf die Region Saporischschja gab, aber nicht auf das AKW. Zwei Depots mit Raketen- und Artilleriewaffen und Munition in der Nähe der Siedlungen Trudavoje und Soledar in Donetsk wurden zerstört. Darüber hinaus wurden in der Nähe von Saporischschja ein Treibstoffdepot der ukrainischen Streitkräfte für die militärische Ausrüstung der Dnipro-Einsatztruppe zerstört. Nach Angaben des staatlichen ukrainischen Betreibers ist am Nachmittag einer der Atomreaktoren heruntergefahren worden. Durch die Luftangriffe sei das Notfallschutzsystem ausgelöst und der Reaktor ausgeschaltet worden, teilte die Behörde mit. Es bestehe weiterhin die Gefahr radioaktiver Strahlung sowie ein erhöhtes Brandrisiko. Das ukrainische Personal arbeite aber und das Kraftwerk produziere trotzdem weiterhin Strom. Unterdessen verlagern sich die Angriffe im Ukraine-Krieg offenbar weiter Richtung Südwesten. Aus der Stadt Bachmut werden heftige Kämpfe gemeldet. Bei der Region handelt es sich um eine wichtige Verteidigungsstellung der Ukraine. Ukrainische Truppen konnten das Gebiet bislang als letzten großen Ballungsraum im Donbass halten. Prorussische Rebellen meldeten dagegen, dass sie diese Stellungen durchbrechen konnten. Es gebe Gefechte innerhalb des Stadtgebiets. Die ukrainischen Streitkräfte wiederum konzentrieren ihre Angriffe nach britischen Angaben auf Brücken, Munitionsdepots und Eisenbahnverbindungen im Süden. Darunter sei auch der strategisch wichtige Eisenbahnanschluss, der Cherson mit der Krim verbindet. Natalia Humenyuk, Sprecherin des Einsatzkommandos Süd. Der Krieg geht weiter, der Kampf um die Befreiung der Gebiete geht weiter und der Feind ist da. Er wird nicht aufgeben. Allerdings können wir manchmal seine Pläne abfangen. Aber trotz allem, wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Die Reserven, die Russland hat, sind gewaltig. Verlagerung Richtung Südwesten, Gegenoffensive im Süden. Es spricht viel dafür, dass der Krieg in der Ukraine tatsächlich in eine neue Phase gehen könnte. In eine Phase, die aus russischer Sicht mit noch mehr Geländegewinnen abgeschlossen werden soll.
Soweit Marius Reichert. Entlang dem Gazastreifen sind die Kampfhandlungen zwischen dem islamischen Dschihad und der israelischen Armee zwar ein wenig abgeflaut, beendet sind sie aber noch nicht und eine Eskalation der Gewalt ist jederzeit möglich. Tim Aßmann berichtet über das bisherige Geschehen.
Wie das palästinensische Gesundheitsministerium im Gazastreifen mitteilte, forderten die israelischen Angriffe bisher 15 Todesopfer. Darunter sind den Angaben zufolge Kämpfer der extremistischen Organisation Islamischer Dschihad und auch Zivilisten. Mehr als 120 Menschen wurden verletzt. Die israelische Armee greift weiter Ziele an, die sie dem islamischen Dschihad zuordnet, darunter auch mutmaßliche Werkstätten zur Raketenproduktion. Mehr als 200 Geschosse wurden offiziellen israelischen Angaben zufolge seit gestern Abend in Richtung Israel gefeuert. Ziele sind vor allem die Ortschaften nahe der Gaza-Grenze. Die meisten Raketen wurden abgeschossen oder schlugen ein, ohne größeren Schaden anzurichten. Mehrere Israelis erlitten leichte Verletzungen. Im Gazastreifen musste unterdessen das einzige Kraftwerk den Betrieb einstellen, weil aus Israel kein Treibstoff mehr geliefert wird. Dadurch verschärft sich der ohnehin bestehende Strommangel. Alle 12 Stunden bekommen die mehr als 2 Millionen Bewohner des Küstengebiets nun 4 Stunden Strom. Die Kampfhandlungen finden weiterhin zwischen der israelischen Armee und dem islamischen Dschihad statt. Die Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, beteiligt sich bisher nicht an den Kämpfen. Ägypten, Katar und die Vereinten Nationen versuchen eine Waffenruhe zu vermitteln. Das Sicherheitskabinett der israelischen Regierung berät am Abend über das weitere Vorgehen.
Tim Aßmann informierte. In der japanischen Großstadt Hiroshima wurde heute des ersten Atombombenabwurfs vor nunmehr 77 Jahren gedacht. Mehr von Katrin Erdmann.
Schwer hängen die Wolken an diesem Tag über Hiroshima. Die Luft steht in der Stadt. Die Gäste wedeln sich mit kleinen weißen Fächern Luft zu. Die Zikaden zirpen so laut und manchmal so heftig, dass man denken könnte, sie seien selbst emotional berührt von den Worten der Redner an diesem nachdenklichen und traurigen Gedenktag in der japanischen Stadt. Japans Regierungschef Fumio Kishida hat eine besondere Beziehung zu Hiroshima. Seine Familie stammt von hier. Er mahnt: Da die Dynamik für eine Welt ohne Atomwaffen jetzt offenbar nachlässt, möchte ich mit der Kraft von Hiroshima an die Welt appellieren, dass wir nie wieder denselben Fehler machen werden, Atomwaffen erneut einzusetzen. Und er blickt voraus auf nächstes Jahr, wenn sich die Vertreter der G7-Staaten zum Gipfel in Hiroshima treffen. Dann, so Kishidas Hoffnung, werde man gemeinsam der Welt demonstrieren, dass man für Frieden, die internationale Ordnung und gemeinsame Werte wie Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und den Rechtsstaat stehe. Dann tritt der UN-Generalsekretär Antonio Guterres ans Rednerpult. Es weht kaum ein Lüftchen und es sind 30 Grad. Fast 13.000 Atomwaffen liegen in den Arsenalen auf der ganzen Welt. Und Krisen mit schwerwiegenden nuklearen Untertönen breiten sich schnell aus. Vom Nahen Osten über die koreanische Halbinsel bis hin zu Russlands Einmarsch in der Ukraine. Es ist nicht hinnehmbar, dass Staaten, die im Besitz von Atomwaffen sind, die Möglichkeit eines Atomkriegs in Kauf nehmen. Er fordert die Vertragsstaaten des Atomwaffensperrvertrages auf, dringend daran zu arbeiten, diese Lagerbestände zu reduzieren. Atomwaffen sind unsinnig, so Guterres. Länder mit Atomwaffen müssen sich verpflichten, diese Waffen nicht zum ersten Mal einzusetzen. Sie müssen auch Staaten, die keine Atomwaffen besitzen, versichern, dass sie keine Atomwaffen gegen sie einsetzen oder mit deren Einsatz drohen werden. Schlussendlich könne es nur so gehen. Wir müssen uns die Schrecken von Hiroshima stets vor Augen halten und erkennen, dass es nur eine Lösung für die nukleare Bedrohung gibt: überhaupt keine Atomwaffen zu haben. Zum Schluss appelliert der UN-Generalsekretär deshalb auch noch einmal eindringlich an die Atomwaffenstaaten. Meine Botschaft an Sie ist einfach: Nehmen Sie die nukleare Option für immer vom Tisch. Es ist an der Zeit, Frieden zu verbreiten.
Soweit Katrin Erdmann. Mit einem 6:1 hat Bayern gestern gegen Frankfurt die Fußball-Bundesliga-Saison eröffnet. Heute stand dann unter anderem das Berliner Derby auf dem Programm. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Mit welchem Ergebnis?
Ja, mit dem Ergebnis, dass Union Berlin weiter die Nummer 1 in der Hauptstadt bleibt. Fußballerisch, denn die Unioner gewinnen gegen Hertha BSC mit 3:1. Lars Becker.
25 Minuten ausgeglichenes Spiel, aber dann Union dominant mit Chancen und mit dem 1:0 durch Neuzugang und Avonie-Nachfolger Sibacö per Kopf. Die Gastgeber hätten schon zur Pause höher führen können, das holten sie dann im zweiten Durchgang nach. Becker und Knoche nach Ecke per Kopf zum 3:0. Union total überlegen gegen zeitweilig überforderte Herthaner. Die kamen aber trotzdem durch Luke Bacchio zum 1:3 Endstand. Für Herthas neuen Trainer Sandro Schwarz nach dem Pokal aus die nächste bittere Pleite. Union gewinnt gegen Hertha das vierte Hauptstadtderby in Folge.
Einen 3:1 Heimsieg hat es auch für Mönchengladbach gegeben unter dem neuen Trainer Daniel Farke. Dreht Gladbach gegen Hoffenheim in Überzahl einen Rückstand. Jan Wochner berichtet.
Die letztlich spielentscheidende Szene schon nach 20 Minuten. Hoffenheims Abwehrspieler Stefan Posch holte sich in kürzester Zeit 2 gelbe Karten ab und flog vom Platz. Trotzdem gingen die Gäste von der TSG in Führung. Robert Sko traf kurz später überraschend zum 1:0 für die Gäste. Doch Gladbach war in Überzahl insgesamt klar überlegen und erhöhte den Druck mit zunehmender Spielzeit immer weiter. Fast folgerichtig erzielte Ben Sebaini sehenswert und spektakulär per Fallrückzieher noch kurz vor der Pause den Ausgleich. In der zweiten Hälfte dann das Führungstor durch Marcus Thuram und die Entscheidung durch Nico Elvedi. Jeweils brillant vorbereitet vom stärksten Gladbacher Alassane Plea.
Für Enrico Maaßen ist das erste Bundesligaspiel als Trainer hingegen gar nicht gut gelaufen. Gegen Freiburg setzt es für seine Augsburger Mannschaft eine 0:4 Heimniederlage. Martin Raspe.
Zur Halbzeit noch 0:0, da war die Partie weitgehend ausgeglichen. Aber dann im zweiten Spielabschnitt, da zeigten die Freiburger, dass sie ein Spitzenteam sind. Innerhalb von 2 Minuten, kurz nach der Hälfte, 2 Tore. Einmal Gregoritsch per Kopf und Vincenzo Grifo mit einem tollen Freistoß. Das war der K.O. schon für den FC Augsburg, kurz nach Wiederbeginn der zweiten Hälfte. Und dann Ginter mit einer Bogenlampe in der 61. und dann letztendlich auch noch Doan, der japanische Neuzugang, mit einem Distanzschuss aus 16 Metern. Freiburg gewinnt in Augsburg 4:0.
Augsburg ist ein Team, das als möglicher Absteiger immer wieder genannt wird. Das andere, der VfL Bochum. Und die Bochumer verlieren auch ihr Heimspiel gegen Mainz 05 über das 1:2. Jens Wallbrot.
In Halbzeit 1 der VfL mit mehr Zug zum Tor, mit großen Chancen, aber Mainz mit dem ersten Treffer. Onisivo in der 26. Minute nutzte einen Zuordnungsfehler in der Bochumer Hintermannschaft per Kopf zum 1:0. Kevin Stöger kam mit einem Fernschuss aus 30 Metern kurz vor der Halbzeitpause zum 1:1 Ausgleich und sorgte dafür, dass Bochum mit Elan aus der Pause kommen konnte. Doch wieder war es Mainz 05, das traf. Das 2:1 durch Karim Onisivo in der 77. Minute zog Bochum endgültig den Stecker und Mainz gewinnt in Bochum zum Auftakt ins neue Bundesliga-Jahr.
Nach einem Jahr zweite Liga ist Werder Bremen wieder zurück im Oberhaus und in Wolfsburg hat nicht viel zum ersten Sieg gefehlt. Am Ende steht ein 2:2, das Ina Kast beobachtet hat.
Werder Bremen hat bei seiner Bundesliga-Rückkehr viel Spielfreude gezeigt, hat einen Auswärtssieg aber wenige Minuten vor Ende der Partie noch aus den Händen gegeben. Wolfsburgs Führungstreffer durch Lukas Metscher kam in der ersten Halbzeit ziemlich aus dem Nichts. Werders Füllkrug traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Kurz darauf sorgte Leonardo Bittencourt sogar per Kopf für die Bremer Führung. Wolfsburg tat sich in der zweiten Halbzeit weiter schwer. Aber der vom neuen VfL-Trainer Niko Kovac eingewechselte Joshua Gilavugi stand in der 84. Minute nach einer Ecke ziemlich frei im Bremer Strafraum und sicherte dem VfL mit seinem Tor zumindest noch den einen Punkt.
Seit Monaten arbeiten die USA daran, die US-Basketballerin Brittany Griner aus dem russischen Gefängnis zu holen. Russland fordert womöglich auch die Freilassung des Tiergartenmörders. Die SPD-Sportpolitikerin Sabine Poschmann lehnt diesen Austausch ab.
Es ist natürlich so, dass man auf diplomatischem Wege jetzt versucht, das ist auch richtig, von der US-amerikanischen Regierung mit Russland ins Gespräch zu kommen, einen Austausch herbeizuführen. Aber ich denke, nicht gegen Hochkriminelle oder, ich sag mal, die Spekulation geht ja sogar in Richtung Deutschland auch, Mörder auszutauschen gegen Sportler, die in diesem Verhältnis ein sehr geringes Vergehen begangen haben. Also das finde ich absolut unakzeptabel.
Sagt Sabine Poschmann und das ganze Interview gleich um 19.10 Uhr in Sport am Samstag.
Danke Maximilian Rieger und damit enden diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Im Studio war für Sie Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.